Hallihallo und herzlich willkommen zu den Mediennachrichten für den heutigen Mittwoch. Heute soll es unter anderem um Fluggastdaten gehen. Da gibt es einen aktuellen Gesetzesentwurf, der gerade zur Debatte steht. Dann gab es letzte Woche auch eine neue aktualisierte Rechtsprechung zu Streaming und Streamingdiensten. Das wird uns hier im Folgenden beschäftigen und beginnen wollen wir mit Sportjournalismus. Was hat denn der Sport mit linken Bewegungen zu tun? Das ist etwas, was ich mich vor langer Zeit beim Durchblättern der Jungle World gefragt habe, die eine engagierte Sportredaktion hat. Die Jungle World also als linke Wochenzeitung. Und um der Schublade meiner Vorurteile noch komplett zu widersprechen, ja, hat die Jungle World auch noch eine Ressortleiterin im Sport, nämlich Elke Wittig. Und sie schaut nun gemeinsam mit ihren Kollegen ab Juni auf 20 Jahre Jungle World zurück und somit auch auf 20 Jahre Sportjournalismus. Und mit Widersprüchen der Stichworte Links und Sportjournalismus sah sie sich zu Anfang nicht generell konfrontiert.
Also in der Jungle World hat sich die Frage nicht gestellt. Das liegt daran, dass diese Gründungsversammlung damals bei Klaus Pinken in der Wohnung gab und klar war, wir treffen uns dann nun alle und nach der Besetzung der jungen Welt und werden dann mal im Prinzip festklopfen, was war, was eh schon feststand, nämlich wir machen jetzt eine Wochenzeitung. Da haben dann alle so gesagt, was sie tun wollen und vorhaben und ich habe dann irgendwann gesagt, naja, und ich mache den Sport.
Elke Wittig koordiniert in der Jungle World als Ressortleiterin das, was da Sportjournalismus heißt. Und natürlich scheinen für sie linke Bewegungen und Sport nicht unbedingt ein Widerspruch zu sein. Aber dennoch gibt es diese Ablehnung von linker Seite. Damit hat sich auch der Autor Gabriel Kuhn auseinandergesetzt in seiner Veröffentlichung »Die Linke und der Sport«. Und wenn es darum geht, welchen Stellenwert linke Bewegungen im Sport haben, da kann Kuhn nur ein pessimistisches Bild zeichnen.
Ich glaube, dass es schon noch so eine gewisse mangelnde Wertschätzung vielleicht für die Bedeutung des Sports gibt, beziehungsweise dass es auch ein bisschen so in die Richtung geht, naja, das ist was man schon ein bisschen in der Freizeit machen kann, aber politisch hat das jetzt nicht unbedingt so viel Bedeutung. Also insofern, glaube ich, hat der Sport keinen so großen Stellenwert nach wie vor in der Linken. Gleichzeitig würde ich sagen, dass die Bedeutung des Sports auch für soziale Bewegungen über das hinausgeht, also über die Bedeutung hinausgeht, dem viele Linke dem Sport zusprechen würden. Also ich glaube, man unterschätzt manchmal das Potenzial des Sports. Es ist einfach eine Tatsache, dass man mit sportlichen Aktivitäten viele Leute ansprechen kann, die zum Beispiel jetzt nicht unbedingt auf politische Treffen oder so gehen würden, weil sie ja nicht keinen Zugang zu dieser Kultur haben oder dann ja initiiert worden sind. Und wenn dann im Kontext von so Sportveranstaltungen dann aber, sage ich jetzt ganz allgemein formuliert, so linke Werte und Prinzipien auch praktiziert werden, dann ist das natürlich etwas, dass diese Leute dann, die daran teilnehmen, ja auch mitbetreiben und übernehmen. Und insofern glaube ich, dass der Sport für soziale Bewegungen eine nach wie vor etwas unterschätzte Bedeutung hat.
Sport kann also einen guten Anlass bieten, um Menschen verschiedenster politischer Lager zusammenzubringen. Und linke Werte können dann auch konkret während der Ausübung des Sports gelebt werden. Aber es gibt natürlich auch gute Gründe dafür, die mediale Präsentation sportlicher Veranstaltungen und den Sport als Teil der Gesellschaft an sich zu kritisieren.
Ja, also es gibt gute Gründe oder sehr überzeugende Gründe, wenn man sich die Funktion des Sportes so in der Geschichte der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft anschaut. Also das ist ja offensichtlich, dass Sport nationalistischen Chauvinismus mitprägt, dass es eine unglaubliche Kommerzialisierung im Sportbereich gibt. Ich glaube, dass dieses klassische Argument des Opium des Volkes natürlich was für sich hat. Also natürlich geht es da auch um Ablenkung von einer Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Problemen und so. Und das ist ja nach wie vor so klassische Sportkritik. Also wenn man sich ja so bestimmte angesehene linke Intellektuelle anschaut, Noam Chomsky zum Beispiel, die immer wieder solche Argumente auch gegen den Sport ins Feld führen. Das ist natürlich alles überzeugend. Die Frage ist halt, und das sehr historisch interessant mit dem Arbeitersport. Die Frage ist ja, also wie sehr ist der Sport selbst an diesen Problemen schuld und wie sehr sind die gesellschaftlichen Bedingungen schuld, unter denen Sport halt seit 150 Jahren oder so ausgeübt wird. Also ich glaube, wenn die gesellschaftlichen Bedingungen sich ändern, fällt auch vieles dieser Sportkritik sozusagen in sich zusammen.
Gesellschaftliche Tendenzen, die Kuhn hier schilderte, lassen sich also natürlich auch im Sport wiederfinden. Wenn man noch konkret den Sportjournalismus mit ins Spiel bringt, dann lässt sich auch dort was ganz Konkretes beobachten. Elke Wittig schildert dazu ein zusammenfassendes Fazit der letzten 20 Jahre Sportjournalismus.
Wenn man anderen Redaktionen größerer Tageszeitungen Artikel anbietet, ist dann immer die erste Frage, wo ist denn da der Deutschlandbezug? Das war vor 20 Jahren zwar auch schon ein bisschen so, aber nicht so extrem wie heute. Das heißt, ein Thema kann so interessant und spannend sein, wie es will, wenn da nicht irgendwie am Rande Bayern München oder irgendein ein deutscher Sportler vorkommt, dann haben die keinen Platz dazu oder kein Interesse daran oder was weiß ich was. Das war vor 20 Jahren noch nicht ganz so. Und deswegen ist die Menge der Themen, die für so kleine linke Zeitungen übrig bleibt, eigentlich sehr viel größer. Aber andererseits ist die Zahl der Autoren nun auch nicht gewachsen, die sich mal für was anderes als Fußball interessieren. Das ist erstaunlich. Außerdem könnte ich jetzt zum Beispiel auch nicht sagen, die Zahl der Frauen, die über Sport schreiben, nennenswert angewachsen ist. Das ist auch, finde ich, ein ganz, ganz großes Problem, dass im Prinzip nur eine Handvoll Frauen gibt. Und ich verstehe es nicht, aber nun ist es halt so. Jedenfalls die meisten interessieren sich dann auch nur für Fußball. Und es gibt ja nichts Langweiligeres, als in einer Wochenzeitung eine Sportseite zu haben, in der es dann ständig um die Kickerei geht.
Soweit die Journalistin Elke Wittig, die schon die 20 Jahre, die es die Wochenzeitung Jungle World gibt, die Ressortleiterin dort im Bereich Sport ist. Und sie hat deutlich gemacht, wie viel Potenzial der Sport selbst hier neben dem eingeschränkten Fokus mancher journalistischer Sportrubriken bietet. Und daher können Sie entweder jetzt 20 Jahre Sportjournalismus bei der Jungle World feiern oder besser, Sie halten die Augen offen nach interessanten Artikeln im Sportteil von Zeitungen und Zeitschriften, um dann doch das Themenpotenzial von Sportartikeln neu entdecken zu können. Interessant ist vielleicht auch in diesem Zusammenhang das Buch von Gabriel Kuhn, das im Unrast Verlag erschienen ist. Für 7,80 Euro ist es neu zu haben. Die Linke und der Sport, so der Titel.
In den Mediennachrichten haben wir uns ja in letzter Zeit schon des Öfteren mit Streaming auseinandergesetzt. Dabei habe ich allerdings das illegale Streamen bis jetzt eher außen vor gelassen. Es gab da auch bisher nicht wirklich einen Anlass, mal genauer drauf zu schauen, denn dass Streaming sich schon irgendwie immer in einer gesetzlichen Grauzone befunden hat, das ist für den Nutzer bisher immer auch weniger diskutabel gewesen. Denn bislang war lediglich die illegale Hostseite in Rechtsfragen zur Verantwortung zu ziehen. Oder eben die Nutzer, die sich im Besitz lokaler Kopien der Filme und Serien, die da als Stream zur Verfügung standen, befinden. Safe war also bisher immer der, der lediglich auf den Stream zugegriffen hat. Doch dieses Loch will der Europäische Gerichtshof mit seinem neuesten Urteil jetzt gestopft haben. Zum 26. April diesen Jahres hat sich der Europäische Gerichtshof nun endgültig auch gegen das Streaming von illegalen Kopien entschieden. Ja, wie ist es dazu gekommen? Der Hintergrund, warum der Europäische Gerichtshof sich überhaupt mit der Frage auseinandergesetzt hat, war folgender. Der niederländische Betreiber der Website filmspeler.nl bot nämlich über seine Seite einen Mediaplayer an, über den auf Smart-TVs Filme und Serien kostenfrei angesehen werden konnten, für die der Betreiber selbst allerdings die Lizenzen gar nicht besaß, die also entweder noch gar nicht zum Angebot standen, da zum Beispiel andere Portale diese beansprucht hatten, oder insbesondere bei Filmen, die sie gar nicht zu erwerben waren, bei noch aktuellen Kinofilmen beispielsweise. Daraufhin hat dann die niederländische Anti-Pirateriegruppe Stichting Brein vor dem niederländischen Gericht auf eine Unterlassung geklagt. Und im Verlauf des Prozesses kam dann verstärkt die Frage auf, ob nicht auch Nutzer zur Rechenschaft gezogen werden müssten, wenn diese auf Inhalte zugreifen, die da eindeutig gegen geltende Rechtsfragen verstoßen. Denn viele Seiten, die das betrifft, werben ja eigentlich auch explizit damit, dass sie Filme anbieten, die nicht im freien Verkauf erhältlich sind. Und so ist ein Mitwissen des Nutzers auch nicht abzustreiten. Also ging die Bearbeitung solcher Fälle dann an die nächste höher waltende Instanz. Und bislang stand bei Urteilen dieser Art immer nur der technische Aspekt im Raum, dass ein Nutzer, der lediglich auf die Inhalte durch Stream zugreift, damit ja an sich keine Medieninhalte für seinen eigenen Nutzen zieht, sondern allerhöchstens beim On-Demand-Streaming, also bei dem Streamen von Inhalten, die auf Websites stets gespeichert sind, dann bei Bedarf auf diese zugreift. Und bei diesem Zugriff erfolgt dann eine Zwischenspeicherung von den Daten auf dem jeweiligen Gerät, auf dem gestreamt wird. Das geschieht, um die Daten vor dem Abspielen nochmal vorzuladen und dann in Echtzeit wiederzugeben. Und in gewisser Weise setzt damit also sogar Streaming eine temporäre Kopie der Inhalte voraus. Den Todesstoß Richtung Illegalität gibt dann aber hier eher der Aspekt zu überprüfen, inwieweit sich der Nutzer selbst der Illegalität des Angebots bewusst ist. Es könnte also noch ein Schlupfloch bestehen, wenn die Streaming-Seite nicht explizit mit der Exklusivität der illegalen Inhalte wirbt oder wenn man auf Hollywood-Filme auf Portalen wie zum Beispiel YouTube stößt. Denn YouTube zum Beispiel leistet Zahlungen an die Filmindustrie und man kann den Nutzer dann nicht zur Verantwortung ziehen, wenn auf so einer legal deklarierten Seite illegale Inhalte auftauchen. Aber beide Fälle sind doch, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, nicht die Regel und auch nicht der Grund, warum einige von euch jetzt vielleicht in Schweißausbrüche geraten. Vielleicht lässt euch diese Einschätzung ja auch ein bisschen aufatmen, denn Nutzer können nur über ihre IP-Adressen zurückverfolgt werden. Die kennt aber nur das Streaming-Portal und auf die geiert die Filmindustrie ja bisher auch selbst ohne große Erfolge. Außerdem werden die IP-Adressen von denen, wenn überhaupt, nur 7 Tage gespeichert. Also gemäß dem Fall, es sollte der Polizei gelingen, wie es beim Server Kinox.to der Fall war, zum Vorgänger Kino.to die übereinstimmenden Zugriffe zu überprüfen, würden dann in solchen Fällen auch eher die Premium-Nutzer, die also Geld für den Dienst zahlen und so leichter zu ermitteln sind, mit Forderungen rechnen müssen. Da frage ich mich doch dann, wie das dann mit meinem Geldbeutel aussieht, wenn eine solche Abmahnung reinkommt. Naja, die Abmahnkosten im privaten Bereich liegen da seit einiger Zeit bei einem festen Bußgeld von 150 Euro. Dazu kommt dann aber noch eine Schadensersatzzahlung pro Film, bei dem mir dieser Verstoß nachgewiesen werden kann. Und das richtet sich dann ganz nochmal nach den Lizenzgebühren. Die dürften damit im Rahmen von 3 bis 10 Euro liegen. Das klingt jetzt vielleicht nicht so viel, zu spaßen ist mit dem Thema, aber auch durch diese aktuellen Entwicklungen trotzdem nicht. Dazu auch nochmal eine Einschätzung des Anwalts Christian Solmecke, der sich auf Medienrecht spezialisiert hat.
Die richtig wichtigen Zeilen in dem Urteil sind nur 5, 6 Sätze lang. Das heißt, das Urteil ist ziemlich unausgegoren. Das heißt, meine Hoffnung ist, dass in Zukunft doch noch ein bisschen dran gedreht wird, weil das Urteil nicht so ganz gut begründet ist. Aber leider muss ich auch sagen, die Tendenz des Europäischen Gerichtshofs, die ist ziemlich eindeutig. Illegale Angebote, denen will man einen Riegel vorschieben und die in Zukunft nicht mehr zulassen.
Sicher ist also, dass man nun dank des Urteils von den Behörden künftig strafrechtlich verfolgt werden kann und damit nicht nur an den Urheber Schadensersatz bezahlen muss, sondern tatsächlich auch mit Haftstrafen sanktioniert werden kann. Und auch wenn sich das wohl weniger auf eure private Piraterie-Vergangenheit auswirken wird, wirft das Urteil uns nun künftig in stürmischere Gewässer, wenn man denn mit einem müden Piratenvergleich schließen möchte.
Die Bundesregierung hat letzte Woche einen weiteren Gesetzesentwurf verabschiedet, welcher eine neue Dimension anlassloser Massenüberwachung eröffnet. In dem Gesetzesentwurf soll es um die Fluggastdatenspeicherung gehen. So soll also künftig dann das Bundeskriminalamt die persönlichen Daten von jährlich 170 Millionen Flugpassagieren speichern können und die gesammelten Daten mit anderen Staaten teilen dürfen. Unter den gesammelten Daten fallen dann zum Beispiel der Name, der Sitzplatz, die Flugnummer, die Reiseroute, die Telefonnummer oder die IP-Adresse jedes Flugpassagiers. Das Gesetz wurde letzte Woche ohne Debatte vom Bundestag beschlossen und werde dann ab Mai nächsten Jahres in Kraft treten. Die Opposition sowie einige Juristen bezeichneten das Vorhaben als verfassungswidrige Rasterfahndung. Der Hintergrund des Gesetzes ist eine EU-Richtlinie vom April 2016. Diese schreibt nämlich vor, dass alle Fluggesellschaften ab dem Mai dann 2018 die Daten ihrer Flugpassagiere sammeln müssen und diese an die Polizeibehörden weiterleiten müssen. Es können bis zu 60 Einzeldaten jedes Passagiers für 5 Jahre gespeichert werden. Diese Daten werden dann in erster Linie mit den bereits bestehenden deutschen und europäischen Datenbanken abgeglichen. Beispiele dafür ist das Schengener-Informationssystem oder die zentrale Fahndungsdatenbank Inpol Zentral. Der zweite Schritt ist der Abgleich der Daten mit den geltenden Reisemustern. Die verglichenen Personen gelten erst ab dem Punkt als verdächtig, bei dem die Reisedaten unter einem problematischen Verhaltensmuster fallen. In dem Gesetzesentwurf steht zwar auch, dass die Daten dann nach 6 Monaten depersonalisiert werden, jedoch kann dies auch schnell wieder durch einen richterlichen Beschluss dann rückgängig gemacht werden. Begründet wird das Gesetz damit, dass die Polizei und die Geheimdienste damit besser in der Lage seien, terroristische Aktionen und auch allgemeine schwere Kriminalitäten aufzuklären. Von der verdachtsunabhängigen Massenspeicherung werden dann diese 170 Millionen Passagiere jedes Jahr von Flügen ins Ausland betroffen sein. Und um diese immense Menge an Daten zu sammeln, würde das Bundeskriminalamt dann eine sogenannte Fluggastdatenzentrale in naher Zukunft einrichten, die beim Aufbau etwa 78 Millionen Euro kosten wird und für den jährlichen Betrieb weitere 65 Millionen Euro kosten soll. Der Gesetzesentwurf würde ein neues Instrument erschaffen, welches massenhafte staatliche Überwachung für Teilnehmer am Flugverkehr beinhaltet. Also schon wieder ein Gesetz, welches einen großen Einschnitt in den Datenschutz ermöglichen würde und ein weiterer Schritt hinzu zur totalen Überwachung geht. Die Übergangsfrist hin zum Gesetz beträgt ab jetzt noch 12 Monate und es ist noch nicht sicher, ob die Speicherung der Fluggastdaten mit den europäischen Grundrechten überhaupt vereinbar ist. Diese wird gerichtlich noch geprüft werden. Vor allem Oppositionelle aus der Partei der Grünen und der Linken sprachen sich in den letzten Tagen gegen den neuen Entwurf aus. Innenpolitische Sprecher der Regierungsparteien äußerten sich bislang nicht dazu. Ein vergleichbares Gesetz wurde dieses Jahr auch schon in Belgien durchgesetzt, bei dem sämtliche Daten bei der Nutzung von Schiff, Bus und Bahn gesammelt werden. Es bleibt zu hoffen, dass der Entwurf vom Gericht als Verstoß gegen die Grundrechte der EU beurteilt wird.
Und damit war es das hier schon mit den Mediennachrichten für den heutigen 3. Mai. Ich verabschiede mich ins tagesaktuelle Programm.